Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Heute, am Freitag, den 14. Dezember, von der Radiokampagne Berlin. Wie gewohnt warten wieder 4 Beiträge auf euch. Frauenrechte. Kastenwesen versus Demokratie. Ein sehr schwieriges Unterfangen. Der erste Beitrag will euch einen Einblick in die Problematik der Frauenrechte in Nepal geben. Save Me. Eine Kampagne zur Hilfe für Flüchtlinge in Deutschland. Wir stellen eine lokale Gruppe der Save Me-Kampagne vor, und zwar aus Chemnitz. Stuttgart 21. Steigen die Kosten oder fällt das Projekt? Da die Kosten für den Bahnhof ins Unermessliche zu steigen scheinen, wäre es aufgrund der Unwirtschaftlichkeit illegal, den Bahnhofsumbau voranzutreiben. Und DFL-Sicherheitspapier. Die Profi-Fußballclubs einigten sich auf ein Sicherheitspapier und werden dafür weiter von den Fans kritisiert. Warum erfahrt ihr am Schluss der Sendung? Nepal gilt für viele Europäer und Europäerinnen als wunderschönes Trekkingland im Himalaya. Spirituelle Erleuchtung und Harmonie glauben viele in Nepal zu finden. Die Situation in Nepal ist aber alles andere als schön und harmonisch. 10 Jahre lang wurde das Land von einem Bürgerkrieg terrorisiert. Seit 6 Jahren herrscht zwar Waffenstillstand, aber die Parteien haben es bis heute nicht geschafft, sich auf eine demokratische Verfassung zu einigen. Die Gründe für die Zerrissenheit des Landes liegen zum Teil noch viel weiter zurück als der Bürgerkrieg, nämlich im traditionellen Kastensystem und bei den fehlenden Frauenrechten. Gegen diese Diskriminierungen kämpft die Menschenrechtsaktivistin Bimala Biki. Sie war zu Gast bei Radio Rabe Bern.
DAFUO, Dalit Feminist Uplift Organization, heißt die Organisation, für die Bimala Biki arbeitet. Wie der Name vermuten lässt, kämpft die Menschenrechtlerin dafür, die Stellung der Frau in der nepalesischen Gesellschaft zu verbessern. Ein Kampf, der laut Bimala Biki dringend nötig ist.
In Nepal, women are second class citizen in Nepal.
In Nepal sind Frauen Bürgerinnen zweiter Klasse. Sie haben keine Bürgerrechte, keine Eigentumsrechte, sie haben keine guten Jobs. Wir Frauen werden von unserer Familiengesellschaft und von der Regierung diskriminiert.
So we are discriminated by our family, society and government.
Vor 6 Jahren endete der Bürgerkrieg zwischen Maoisten und der monarchistischen Regierung. Seither versucht das Land, eine gemeinsame demokratische Verfassung zu schaffen. In das verfassungsgebende Parlament wurden auch Frauen gewählt.
33% women already were present there. But all women were only, they are only
33% der Parlamentsmitglieder sind Frauen, aber sie sind dort nur physisch präsent. Sie dürfen keine Entscheidung treffen bei wichtigen politischen oder nationalen Themen. Wir Frauen sollten aber nicht nur physisch präsent sein, sondern wir sollten eine bedeutungsvollere Präsenz einnehmen.
We need meaningful presentation.
Nicht nur Frauen werden in der nepalesischen Gesellschaft diskriminiert, auch das jahrhundertealte Kastensystem führt zu Diskriminierungen. Im Kastensystem, das es auch in Indien gibt, werden verschiedene gesellschaftliche Gruppen streng voneinander getrennt. Die Kaste der Dalit, der sogenannten Unberührbaren, hat in diesem System einen sehr tiefen Stellenwert. Bimala Biki versucht auch hier, bessere rechtliche Bedingungen zu schaffen. Bei den langwierigen Diskussionen um eine Verfassung und den Rechtsstaat kommt oft das Thema Föderalismus zur Sprache. Viele Parteien sind der Meinung, dass nur mit einem stark dezentralen Staatssystem die zerrissene Gesellschaft gekittet werden könne. Bimala Biki setzt punkto Kastensystem keine großen Hoffnungen in den Föderalismus.
We are Dalit, we are from Dalit community. We have not majority in any place.
Wir sind von der Dalit-Gemeinschaft. Wir sind nicht nur an einem Ort, wir sind überall in Nepal. Föderalismus ist zwar wichtig, damit sich das Land entwickeln kann, aber für uns löst der Föderalismus die Probleme nicht und schafft auch keine Gleichberechtigung.
Um das Kastensystem zu überwinden, aber auch um die Gleichberechtigung der Frauen voranzutreiben, ist es wichtig, dass sich die Betroffenen organisieren. Hier liegt denn auch die Hauptaufgabe, der sich die Menschenrechtsaktivistin Bimala Biki widmet.
We are making a lot of women groups, Dalit groups.
Wir organisieren viele Frauengruppen und Dalit-Gruppen. Wir geben Unterricht in Sprache, Entwicklung von Fachwissen, Lesen und Schreiben. Wir schaffen Bewusstsein für die Diskriminierungsproblematik bei politischen Parteien, Behörden und bei der Zivilgesellschaft. Wir ermöglichen die Schaffung von Interessensgruppen, aber auch von Einheit.
Eine Art von Einheit zu finden, das wird Nepal auch die nächsten Jahre beschäftigen. Der Versuch, eine gemeinsame Verfassung zu schaffen, ist bis jetzt gescheitert. Immerhin, nächsten Frühling soll eine neue verfassungsgebende Versammlung gewählt werden. Das könnte auch eine Chance für die Frauen und für die Kaste der Dalit sein.
Mit dem Beschluss vom 9.12.2011, also vor einem Jahr, haben die Innenminister von Bund und Ländern den dauerhaften Einstieg Deutschlands in ein kontinuierliches Flüchtlingsaufnahmeprogramm Resettlement beschlossen. Damit ist eine der Kernforderungen der Save-Me-Kampagnen erfüllt, die 2008 in München gegründet wurde. Lokale Save-Me-Kampagnen gibt es inzwischen in über 50 bundesdeutschen Städten, so auch in Chemnitz. Ein Interview von Radio T Chemnitz mit Freya Maria Klinger, Mitbegründerin von Save-Me Chemnitz.
Im Jahr 2011 gab es zwei Entscheidungen, die wir heute nochmal betrachten wollen. Die eine war eine längst fällige Entscheidung, denke ich. In der Stadt Chemnitz hat sich eine Save-Me-Gruppe gegründet. Das ist im Prinzip, was es auch schon in vielen anderen Städten gibt. Und vielleicht noch etwas bedeutender, die Innenminister der Länder haben sich entschlossen, das UNHCR-Resettlement-Programm auch in Deutschland durchzuführen. Jahrelang hatte sich Deutschland geweigert, Flüchtlinge aufzunehmen innerhalb dieses Programms, die keine Heimat mehr hatten, die im Rahmen dieses Programms eine neue Heimat angeboten bekommen. Beschlossen, allerdings mit einer recht geringen Zahl von 300.
Ja, genau. Also vielleicht erstmal zu den beschlossenen Kontingent. Es ist tatsächlich so, dass im September die ersten 200 Flüchtlinge aus dem Grenzgebiet zwischen Libyen und Tunesien, die dort in großen Flüchtlingslagern stationiert waren, aufgenommen worden sind und dann im Oktober Leute aus dem Irak gekommen sind. Und von denen sind insgesamt 22 Personen dann auch nach Sachsen gekommen. In Sachsen gibt es ja per Stadtratsbeschlüsse in Leipzig und Dresden Save-Me-Kampagnen, die dann also auch diese Flüchtlinge aufgenommen haben. Konkret 10 Leute in Dresden, 12 Leute in Leipzig. Die Save-Me-Initiativgruppe in Chemnitz hat sich mit den Stadtratsfraktionen getroffen. Auch dort gibt es jetzt die Initiative, auch eben in Chemnitz so einen Stadtratsbeschluss herbeizuführen. Der Antrag ist quasi geschrieben, aber leider noch nicht ins Geschäftsgang. Jetzt wird er voraussichtlich eingereicht von den Fraktionen Linke, Grüne und SPD. Aber es gab auch darüber hinaus Gespräche auch mit der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion. Vielleicht kann es dann sogar ein paar Stadträtinnen und Stadträte geben, auch aus diesem Lager, die sich dem sogar anschließen können, was ja durchaus ein gutes Zeichen wäre. Und wir rechnen jetzt damit, dass das im Januar auf die Tagesordnung des Stadtrates kommt.
Das heißt, dass dann im Jahr 2013, wenn die nächsten Flüchtlinge kommen, vielleicht auch schon Chemnitz welche aufnehmen könnte?
Ja, also wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, wären wir bereit.
Neben dem administrativen Beschluss, dass man sich als Stadt zur Verfügung stellt, Flüchtlinge, die heimatlos sind, aufzunehmen, muss ja mehr passieren. Der Ausländerbeauftragte des Freistaats Sachsen, der Herr Gillow, hat mal gesagt, dass es in Sachsen an einer Willkommenskultur fehlt. Ist das auch eine Aufgabe für Save-Me Chemnitz?
Das ist auf jeden Fall auch eine Aufgabe, weil es geht darum, jetzt nicht nur eben die formalen Bedingungen dafür herzustellen, sondern auch ganz praktische Unterstützung zu leisten, wenn die Leute dann herkommen. Das funktioniert über so ein System der Patenschaften. Und ja, ich würde auch an der Stelle gerne dazu aufrufen, über die Seite von Save Me Chemnitz, das ist save-me-chemnitz.de, kann man sich dort auch eintragen, kann die ganze Aktion unterstützen und da kann man sich eben bereit erklären, diese Sache natürlich ideell zu unterstützen, aber dann auch ganz praktisch, wenn die Leute ankommen, das heißt Hilfestellung vielleicht, also sich zurechtzufinden, vielleicht auch mal bei einem Behördengang mitzumachen oder einen Vereinsbesuch oder ähnliche Sachen, die dann so anstehen.
Werden die dann einfach eingemeindet in das normale System, hier zentrale Aufnahmestelle, Flüchtlingsheim und all die Sachen, die ja, finde ich, jetzt nicht so optimal sind, wenn man Leute aufnimmt mit dem Hintergedanken, dass man denen hier eine Heimat bieten will?
Nee, das läuft nicht so. Das ist ja der Hintergedanke dabei bei dem Resettlement, was ja quasi auch Neuansiedlung bedeutet. Die Menschen, die über dieses Programm kommen, durchlaufen nicht das normale Asylverfahren, sondern haben ihren anerkannten Flüchtlingsstatus und denen wird hier wirklich eine langfristige Perspektive geboten. Also es ist darauf angelegt, dass sie hier bleiben, sie sollen in eigenen Wohnungen untergebracht werden und quasi normales Leben führen können. Und als Patin oder Pate, ja, steht man dann so in Fragen der Lebenshilfe und Führung dann beiseite. Aber es ist nicht so, dass man einfach zugeordnet wird, sondern das macht man natürlich über einen persönlichen Kontakt und eine Bereitschaft. In Leipzig und Dresden ist es zum Beispiel so, dass dort um die 200 Leute sich als Patinnen und Paten bereit erklärt haben und jetzt die Zahlen ja so sind, dass 10 bzw. 12 Leute ankamen. Also da muss man jetzt auch nicht unbedingt Angst haben, so überfordert zu sein, sondern man kann die Sache trotzdem ideell unterstützen, auch wenn ich vielleicht nicht die Zeit habe oder aus anderen Gründen das vielleicht nicht schaffe, dann direkt 1:1 in Kontakt mit den Leuten zu sein.
Die Innenministerkonferenz ist mit 300 Flüchtlingen, die im Rahmen dieses Resettlement-Programms betreut werden, relativ niedrig reingegangen. Gibt es eine Entwicklung, dass die Zahl vielleicht aufgestockt wird?
Also es gibt ja bundesweit diese Kampagnen und es haben sich inzwischen über 56 Städte angeschlossen. Zum Teil haben die in ihren Beschlüssen auch konkrete Zahlen angegeben von Flüchtlingen, die sie aufnehmen könnten. Und das alles zusammengerechnet ergibt deutlich mehr auch als diese 300 Flüchtlinge, die jetzt offiziell aufgenommen werden. Und es ist auch ein weiteres Bestreben der Kampagne, auch darauf hinzuwirken, dass dieses Kontingent erhöht wird. Also dass perspektivisch auch mehr als die 300 Menschen pro Jahr nach Deutschland kommen können.
Also gerade 22 Flüchtlinge für Sachsen ist ja doch relativ wenig.
Länger schon war nicht mehr viel von Stuttgart 21 zu hören. Vielleicht, weil nicht viel passiert ist im schwäbischen Städtchen, was das Vorantreiben des Bahnhofprojektes betrifft. Beim erneuten Durchrechnen kam, oh Wunder, heraus, was schon von Anfang an von den Madigmacherinnen des Projektes gesagt wurde. Die Kosten steigen ins Unermessliche. Nun ist der Rahmen gesprengt und damit fällt auch die Wirtschaftlichkeit des unterirdischen Bahnhofs weg. Was das heißt? Matthias von Hermann, Pressesprecher der Parkschützer, zum Stand der Dinge in einem Gespräch mit Radio Dreieckland Freiburg.
Stuttgart 21 ist ja ein Begriff, der Bahnhof, der uns teuer ist und immer teurer wird. Jetzt ist da noch einiges Geld draufgesattelt worden, so gut 1 Milliarde absolut und dann noch was in die Risiko, also irgendwie sowas um 2,3 Milliarden. Weswegen, wie kommt das jetzt plötzlich? Interessiert uns ja schon. Und deswegen ist jetzt am Telefon Matthias von Hermann, der Pressesprecher der Parkschützer in Stuttgart. Hallo, Matthias.
Ja, schönen guten Morgen, Jan.
So, was ist denn nun los? Warum muss wer jetzt wie viel Geld zahlen?
Also zunächst mal kann man ja konstatieren, dass diese Mehrkosten, die jetzt gestern rausgekommen sind, die gestern offiziell geworden sind, zum einen 1,1 Milliarden, die Bahn direkt zugibt und dann nochmal 1,2 Milliarden, die sie noch nicht zugibt, die aber genauso kommen werden, sich diese Mehrkosten insgesamt diese Gesamtkosten für Stuttgart 21 auf 6,8 Milliarden Euro beziffern, die jetzt sozusagen offizielle Zahlen sind. Wir wissen schon lang von unabhängigen Bahnexperten, dass sie genau solche Zahlen mindestens immer vorausgesagt haben. Inzwischen stehen sogar von genau diesen unabhängigen Experten noch höhere Zahlen im Raum, nämlich zwischen 8 und 10 Milliarden Gesamtkosten. Ja, die Frage ist, warum ist das so dermaßen teuer? Geplant sind ja unglaublich viele Tunnel, quasi unter allen Hügeln von Stuttgart durch Tunnel. Tunnelbohren ist das Aufwendigste überhaupt, um Schienen zu verlegen. Und das ist das Teuerste überhaupt. Das heißt, dass sämtliche Bahnprojekte, die auf Tunnel basieren, wie eben Stuttgart 21, wie auch die Neubaustrecke, wie auch Nürnberg-Erfurt, die Strecke extremst teuer sind. Und das wurde natürlich zu Beginn aus politischen Gründen nicht zugegeben. Man hat da die Kosten ganz offensichtlich schön gerechnet, hat Kostenposten immer wieder vergessen, hat dann Sparpotenziale eingefügt, die oder daher fantasiert, kann man schon sagen, die es so gar nicht gibt, um einfach die Kosten wieder niedriger zu rechnen. Und irgendwann kommen natürlich diese Kosten mal auf den Tisch. Und jetzt hat die Bahn die Unternehmensberatungsfirma McKinsey dran gesetzt und die haben ein halbes Jahr lang rumgerechnet und sind eben auf diese 6,8 Milliarden Gesamtkosten gekommen und fügen noch hinzu, es kann auch teurer werden. Das heißt, auch McKinsey sagt, diese 6,8 Milliarden sind nicht sozusagen das Ende der Fahnenstange, sondern das ist die Unterkante.
Wer muss jetzt für diese Kosten aufkommen?
Die Bahn. Einzig und allein die Bahn. Stuttgart 21 ist von vorne bis hinten ein riesiges Fehlplanungschaos. Man muss dazu wissen, die Voraussetzungen hier im Stuttgarter Talkessel, so einen Tunnelbahnhof zu bauen, sind denkbar schlecht. Wir haben einen sehr schwierigen, geologisch schwierigen Untergrund mit Hohlräumen, mit einem unter Druck stehenden Mineralwasser, das wenige Meter unterhalb des Talbodens schon beginnt, also wenige Meter im Untergrund ist da schon Mineralwasser zu finden. Dann haben wir quellfähigen Gipskäuper, den kennen wir ja auch aus Staufen bei euch im Breisgau. Wenn man den mal ansticht und Wasser dazu tritt, dann quillt es tüchtig. Einer dieser Tunnel soll, ich glaube, zu zwei Dritteln schräg durch quellfähigen Gipskäuper führen. Das sind natürlich alles gigantische Risiken.
Ja, und für Risiken und Kosten, du sagst die Bahn, aber das heißt natürlich, das werden sie irgendwann mal auf den Fahrpreis allgemein umschlagen.
Ja, sie werden müssen. Also letztendlich müssen wir uns klar sein, das sind immer Steuergelder. Wenn es jetzt die Bahn zahlen soll, dann ist das zunächst mal Verursacherprinzip. Wobei da muss man auch wiederum ganz klar sagen, die Bahn kann das eigentlich auch gar nicht zahlen, weil das Projekt Stuttgart 21 selbst nach Aussage von Grube bei Gesamtkosten jenseits von 4,7 Milliarden Euro nicht mehr wirtschaftlich ist. Das heißt, da würde man mehr investieren, als man rausbekäme. Jetzt hat Grube die Zahl von 4,7 Milliarden als Wirtschaftlichkeitsgrenze in den Raum gesetzt. Jetzt stehen wir bei 6,8 Milliarden, also bei über 2 Milliarden über der Wirtschaftlichkeitsgrenze. Das heißt, dieses Projekt ist alles andere als wirtschaftlich, das darf gar nicht gebaut werden. Rein gesetzlich dürfen Schienenprojekte nicht gebaut werden, wenn sie nicht wirtschaftlich sind. Und was uns schon mal sehr positiv stimmt, ist, dass alle anderen Projektpartner und auch der Bund, also Stadt, Land, Bund, Flughafen, Region, sagen alle, wir zahlen nicht mehr.
Wäre es eigentlich noch möglich, aus dem Projekt auszusteigen, oder ist da schon...
Ja, natürlich. Also das wissen vielleicht viele Hörer, die nicht direkt in Stuttgart sitzen, gar nicht. Es ist hier noch quasi nichts passiert, außer viel Zerstörung. Nord- und Südflügel wurden abgerissen. Das ging groß durch die Medien, weil es da auch entsprechende Protestaktionen unsererseits gab. Der Schlossgarten ist gerodet, zumindest der Teil, der sowieso auch gerodet werden, also der Teil, der direkt neben dem Bahnhof ist, der auch besonders wichtiges Naherholungsgebiet war für viele Menschen, die halt direkt aus der Stadt raus mal kurz ins Grüne wollen. Das ist seit jetzt fast einem Jahr weg. Die Bäume sind, also an die 200-jährigen Bäume sind gefällt worden und es sind zwei Kultureinrichtungen geschlossen worden, direkt in der Nähe des Bahnhofs. Eine ist sogar abgerissen worden. Ein weiteres Gebäude gegenüber vom Bahnhof ist weitgehend abgerissen. Also es ist viel Zerstörung passiert, aber gebaut wurde noch gar nichts. Es existiert auf der Nordseite des Bahnhofs ein tiefes Loch. Und in diesem tiefen Loch, das jetzt seit einem halben Jahr existiert, gehen die Bauarbeiten oder Bautätigkeiten wirklich in Zeitlupentempo voran. Wenn man das mit anderen Baustellen vergleicht, wo innerhalb von einem halben Jahr mal kurz ein Gebäude hochgezogen wird, passiert in diesem Loch 21 schlicht und einfach fast gar nichts. Mhm. Das Grundwassermanagement ist nicht aufgebaut, das eigentlich dringend oder das halt nötig wäre, um überhaupt mal graben zu können im Stuttgarter Talkessel. Also die Bahn kommt vorne und hinten bei diesem Projekt nicht weiter. Manchmal habe ich auch den Eindruck, es wird irgendwie fast schon absichtlich nicht weitergemacht, vielleicht weil sie selber wissen, dass das Ding am Ende scheitert. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sie mit ganz wesentlichen Bauabschnitten gar nicht starten können, weil es zum Beispiel keine Firmen gibt, die diese Bauabschnitte ausführen wollen, oder jetzt sind diese Bauabschnitte vergeben, aber sie fangen trotzdem mal nicht an. Mhm. Also man sieht an allen möglichen Stellen, dass dieses Projekt auch technisch nicht durchsetzt oder durchführbar ist, nicht realisierbar ist, und dann halt mal hier und da ein bisschen was gebastelt wird. Aber emsige Bautätigkeit sieht ganz anders aus und erfolgreiche Bautätigkeit sieht auch ganz anders aus.
Die Profiklubs des deutschen Fußballs haben sich am Mittwoch, den 12. Dezember, auf ein neues Sicherheitskonzept im deutschen Fußball geeinigt. Mit dem sogenannten DFL-Sicherheitspapier soll mehr Kontrolle und Überwachung im Stadion gewährleistet werden. Das stößt auf viel Kritik seitens der Fangruppen, die dazu nicht befragt wurden. Radio Korax Halle sprach mit dem Journalisten André Reisin.
Das DFL-Sicherheitspapier ist ein Arbeitspapier der Deutschen Fußballliga, in der die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga sich zusammengeschlossen haben. Und da geht es darum, dass man auf die seit Monaten andauernde Sicherheitsdebatte halt reagieren will mit einem neuen Konzept. Soweit.
Ja, und was sagt dieses DFL-Sicherheitspapier aus? Also heißt das jetzt letztendlich, dass mehr Kameras da sind oder was auch immer?
Ja, in dem Konzept finden sich ehrlich gesagt eine ganze Menge verschiedener Maßnahmen. Da geht es zum einen um die Professionalisierung der Stadionsicherheit im Inneren. Das heißt, Ordnungsdienste sollen besser geschult werden. Da soll es verbindliche und einheitliche Standards geben. Es geht auch um mehr Überwachung zum Teil, um bessere Kontrollen, also auch um eine Ablaufverbesserung sozusagen. Und es gibt aber in dem Konzept auch Maßnahmen, die eher in Richtung Stärkung von Fanprojekten gehen oder womit die man besser finanzieren will zum Beispiel. Also insgesamt ist es ein recht bunter Katalog und es ist an einigen oder an vielen Stellen auch recht schwammig. Da ist halt eher die Frage, wie es letztlich ausgelegt wird. Und ich glaube, was halt ein großes Problem ist, vor allem für Fans, ist halt die Entstehungsgeschichte, weil das Sicherheitsproblem wird aus Sicht vieler Fans halt übertrieben, ist aber gleichzeitig die Ursache für dieses Konzept. Das heißt, man hat hier von Anfang an das Gefühl, dass auf ein übertriebenes Problem mit übertriebenen Maßnahmen reagiert werden soll. Ob das dann wirklich anhand des Konzepts auch so kommt, ist offen, meiner Meinung nach. Aber das Konzept bietet dafür zumindest die Grundlage.
Ja, aber sind denn Fußballspiele heutzutage so unsicher?
Also im Großen und Ganzen überhaupt nicht, muss man sagen. Also die Anzahl der Verletzten liegt im Vergleich zu anderen Veranstaltungen sehr niedrig. Ne? Also prozentual werden beim Münchner Oktoberfest beispielsweise, also wird ein Vielfaches an Menschen verletzt, ein Vielfaches an Straftaten im Vergleich zu Bundesligaspielen.
Ja, jetzt bemängelten ja Kritikerinnen des Papiers, dass die Fans nicht mit einbezogen wurden. Sie hatten das vorhin kurz schon angeschnitten. Haben Fans im Fußball überhaupt einen Stellenwert?
Bei wem? Also ich denke schon, dass Fans im Fußball auf jeden Fall einen Stellenwert haben, auch im Hinblick auf die Vermarktung des Produkts. Ich glaube nicht, dass die DFL, die Vereine, die in der DFL organisiert sind, der Meinung sind, sie könnten ohne Fans ihr Produkt vermarkten. Es geht halt eher darum, welche Art von Fan stellt man sich da vor und wen will man da haben. Und da ist es, glaube ich, schon so, dass sich das in den letzten Jahren eben verändert hat oder in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, dass wir, also Fußball war ursprünglich natürlich vor allem eine Sportart für Fans aus dem, was man klassischerweise das Proletariat nennt. Heute würde man vielleicht sagen, der unteren Schichten, der unteren bis unteren Mittelschicht. Hier auch vor allem Männer. Das heißt, das waren Freizeitvergnügen von Arbeitern und dementsprechend waren die Sitten auch ein bisschen rauer. So, jetzt ist es so, dass Fußball sich zu einem großen kommerziellen Spektakel entwickelt hat, dass Familien angesprochen werden sollen, die Mittelschicht, die obere Mittelschicht angesprochen werden soll, dass VIP-Lounges vermarktet werden sollen. Da kann man natürlich, sage ich mal, das nicht so gut gebrauchen, wenn da Bilder auftauchen, die in diese heile Welt nicht passen.
Ja, aber letztendlich bemängeln ja Kritikerinnen, dass eben diese Entscheidung bzw. dieses Sicherheitspapier überhaupt nicht mit den Fans besprochen wurde.
Ja, das ist richtig. Das ist auch wieder eine typische Art, von oben herab Dinge zu entscheiden. Ich glaube, dass es in der DFL und auch beim DFB insgesamt an einer wirklich basisdemokratischen Kultur mangelt. So, das ist schon so, dass sich hier Leute zusammenschließen, die gewohnt sind, auch auf einer Ebene von oben herab Dinge zu entscheiden. Wir dürfen aber vor allem nicht vergessen, dass die Clubs und die, also letztlich ist die DFL ja nichts anderes als der Zusammenschluss von Clubs. Und die Clubs geraten hier unter Druck, und zwar unter Druck von Seiten der Politik und der Medien und auch, wie gesagt, unter ungerechtfertigten Druck, sind aber nicht in der Lage, den abzuwehren oder zusammen mit den Fans zu sagen, es ist beim Fußball aber nicht so schlimm und der Fußball erfüllt ganz viele, ganz wichtige soziale Positionen in der Gesellschaft. Also der besetzt auch eine Nische, auch hat auch eine soziale Funktion und die Verhältnisse sind lange nicht so schlimm, wie sie gemacht werden. Sondern die Clubs fühlen sich von dem aufgebauten Druck an die Wand gepresst und meinen, dass sie jetzt reagieren müssen, um auch ein Zeichen zu setzen. Und der Bochumer Kriminologe Professor Feltes hat zum Beispiel jetzt gesagt, kürzlich, das Verhalten einiger Innenpolitiker grenzt an Erpressung. Und ich glaube, das ist, muss man halt auch beachten, dass diese Art der fast schon Erpressung dazu geführt hat, dass hier der Handlungsdruck bei den Clubs so groß wurde, dass man auch gar nicht mehr daran gedacht hat, dass man ja auch die eigenen Fans vielleicht mal mit einbinden müsste, dass man hier über Menschen redet, die auch für die Fußball ein ganz wichtiger Teil ihrer Freizeitgestaltung ist, zum Teil mehr als das, sondern man hat einfach gesagt, wir müssen jetzt was machen, jetzt machen wir mal ein Konzept und dann hauen wir das mal raus und dann ist Ruhe.
Ja, das Konzept wurde Mittwoch besprochen bei einem Treffen der 36 Profivereine rund um das Sicherheitspapier. Was ist denn da herausgekommen?
Ja, da ist herausgekommen, dass man eine leicht entschärfte Variante, die nochmal ein bisschen abgemildert wurde im Vergleich zur ersten, beschlossen hat mehrheitlich. Es gab einzelne Ablehnungen, zum Beispiel vom FC St. Pauli und von Union Berlin. Union Berlin hat das auch, wie ich finde, sehr treffend dann anschließend nochmal zusammengefasst, warum man das abgelehnt hat. Und hat halt von allen Beteiligten verbale Abrüstung gefordert. Ja, beschlossen worden ist, dass jetzt erstmal dieses Konzept umgesetzt werden soll. Wie gesagt, ein sehr bunter Maßnahmenkatalog, der sich gar nicht so ohne weiteres in eine Richtung pressen lässt. Da ist es eben sehr stark Auslegungssache. Ich will mal ein Beispiel geben, wenn man zum Beispiel von diesen Zelten die Rede ist oder von Containern, die aufgebaut werden sollen, um Körperkontrollen zu ermöglichen. Das ist in ganz viele Richtungen auslegbar, ja. Also da kann es, das kann heißen, dass man da sowas Ähnliches macht wie am Flughafen und sagt, hier bitte mal die Jacke öffnen und ein bisschen genauer abtastet, um möglicherweise eben Pyrotechnik zu finden. Das kann aber auch heißen, dass dann gesagt wird, so jetzt bitte mal Oberkörper frei machen. Und letzteres ist natürlich etwas, was niemand in seiner Freizeit so haben will, wo sich, glaube ich, auch jeder vorstellen kann, dass man da wütend wird, wenn man da so drangsaliert wird, sage ich mal, nur weil man ins Stadion will. Und da, das meine ich mit Schwammigkeit. Das ist einfach, natürlich ist es irgendwie vielleicht intimer oder netter, wenn man seine Jacke ausziehen muss oder so, wenn man das jetzt nicht noch bei minus 5 Grad draußen machen muss. Auf der anderen Seite kann man sich sofort vorstellen, weil man das in der Vergangenheit auch schon an einzelnen Punkten erlebt hat, dass es da zu einer missbräuchlichen Situation kommt, wo Leute sich bis auf die Unterhose ausziehen müssen. Und genau dagegen, genau mit diesem Grundgefühl, dass hier die Grenze, also dieses Schwammige, was halt auch massiv repressiv ausgelegt werden kann. Dass in diesem Konzept alles möglich ist, genau das sorgt, glaube ich, auch für diese große Ablehnung und Verunsicherung auch auf Seiten der Fans. Und das kann ich auch nachvollziehen.